Es war einmal ein Hirte, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete. Plötzlich taucht in einer Stauwolke ein flotter Wagen auf, hell neben ihm an. Der Fahrer, ein junger Mann, steigt aus und fragt ihn: Wenn ich herausfinde, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer schaut diesen Mann an, dann schaut er auf seine Herde und dann sagt er: In Ordnung. Der junge Mann zückt sein Tablet, geht ins Internet, auf die NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe eines Satellitennavigationssystems und öffnet eine Excel-Tabelle mit vielen Formeln. Und schließlich drückt er einen Bericht auf seinem Hightech-Mini-Drucker aus. Er schaut diesen Bericht an und sagt diesem Schäfer: Sie haben exakt 1596 Schafe. Der Schäfer sagt: Das ist richtig. Dann suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt eines der Tiere und lädt es ins Auto. Der Schäfer schaut ihn etwas verdutzt an und sagt: Wenn ich Ihren Beruf jetzt errate, geben Sie mir das Tier dann zurück. Okay, guter Deal, machen wir das so. Dann sagt der Schäfer: Sie sind Unternehmensberater. Der junge Mann, ganz perplex, schaut ihn an und sagt: Ja, warum haben Sie das jetzt herausgefunden? Und dann sagt er: Es ist ganz einfach. Erstens sind Sie aufgetaucht, obwohl keiner Sie gerufen hat. Zweitens haben Sie mir etwas gesagt, das ich ohnehin schon weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Jetzt können Sie mir meinen Hund wieder geben. Viele berühmte Männer, die wir aus der Bibel kennen, arbeiten als Hirten. Hirte war ein anspruchsvoller, vielseitiger und auch gefährlicher Beruf. In Israel gab es viele Herden und dementsprechend auch viele Hirten. Wie gesagt, berühmte Männer waren Hirten: Abel, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David und so weiter. Und bei der Geburt von Jesus waren Hirten, die gehörten sie zu den ersten Menschen, die Jesus gesehen hatten. Die Hirten mit ihren Schafherden waren in der israelitischen Gesellschaft allgegenwärtig. Und so ist es nicht überraschend, dass Jesus bei seiner Verkündigung die Hirten und die Schafherden als Veranschaulichung seiner Botschaft heranzieht. Und im 10. Kapitel des Johannesevangeliums finden wir drei verschiedene und eigenständige Vergleiche, die Jesus macht. Zuerst spricht Jesus über die Schafe, die seine Stimme hören, die seinen Hirten kennen und die ihm folgen. Im zweiten Vergleich spricht Jesus davon, dass er die Tür ist, und das werden wir dann ja auch noch genauer anschauen, dass er die Tür ist, durch diese Türe gehen die Schafe in ihr sicheres Gebiet, das dann quasi abgeschirmt ist von Dieben und Räubern. Und der dritte Vergleich, im dritten Vergleich spricht Jesus davon, dass er der gute Hirte ist. Und diesen dritten Vergleich werden wir heute genauer betrachten. Jesus sagt also: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für seine Schafe herzugeben. Wir schauen an, was es mit diesem guten Hirten auf sich hat. Jesus sagt: Ein guter Hirte sei bereit, für seine Schafe zu sterben. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Natürlich, wir, wenn wir das hören und die Bibel schon lange kennen, wir nehmen das wie selbstverständlich. So selbstverständlich ist das gar nicht. Jedem Zuhörer war damals klar, was Jesus damit gemeint hat. Denn das idyllische Bild, das wir vom Hirtenberuf in uns tragen, entspricht eben nicht der damaligen Wirklichkeit. Der Beruf des Hirten war ein lebensgefährlicher Beruf. Es wurde sogar geregelt, wann ein Hirt seine Herde sich selbst überlassen darf, praktisch wann er flüchten darf. Zum Beispiel, wenn zwei Wölfe auf die Herde zukommen, dann darf der Hirt verschwinden und die Herde sich selbst überlassen und ist dann nicht schadenersatzpflichtig. Das gab viele Regeln um dieses Hüten von Schafen und auch anderen Tieren. Er hatte also sozusagen das Recht, seine Haut zu retten. Aber nicht nur Wölfe interessierten sich für die Schafe, sondern auch Bären und Löwen. Und ich kann euch sagen, wie ungemütlich so ein Gefühl ist, wenn man einen Bären erwartet. Ich war mal mit unseren Jungen in Rumänien, da waren wir sehr abgelegen an einem Waldrand und dann hat es geheißen, in diesem Wald hat es dann Bären. Ja, wunderbar. Und dann bist du allein auf diesem Gelände, ein Feuer mit der Möglichkeit, dass ein Bär in dieses Camp hineinmarschiert. Das ist gar nicht so eine gemütliche Vorstellung. Also es könnten Bären kommen, Löwen. Und der König David war in jungen Jahren ja auch Hirte, aber er ließ sich von diesen Raubtieren nicht einschüchtern. Und bevor David gegen den großen Goliath kämpfte, bezweifelte der König Saul, ob er wirklich das kann, weil er war noch jung und er war noch nicht kriegserfahren. Doch David entgegnete ihm selbstbewusst: Dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, hat er es also nicht gedacht, oh gut, geht er weg mit dem Schaf? Nein, er macht etwas ganz anderes. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Das ist ja unglaublich. Ehrlich gesagt, ich hätte sowohl den Bären wie den Löwen laufen lassen. Ich habe gesagt, ein Schaf weniger, aber das ist mir etwas zu heiß. Wenn er aber auf mich losging, der Bär und der Löwe, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Das ist nicht jedermanns Sache. Ein sehr gefährlicher Job. Ein Hirte, dem die Herde nicht gehört, kämpft in der Regel nicht wie David für seine Schafe. Warum sollte ein Hirte für ein Schaf sein eigenes Leben in Gefahr bringen? Er wird die Flucht ergreifen und deshalb sagt Jesus, einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Ein solcher Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, dem geht es nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Das können wir doch gut verstehen, wenn wir ehrlich sind. Wer von uns will schon für den Besitz seines Arbeitgebers sein Leben investieren? Wer ist bereit dazu, für seinen Arbeitgeber zu sterben und hier in diesem Fall, dass mein Arbeitgeber ein Schaf mehr hat, dafür ein Hirte weniger? Wer ist bereit dazu? Aber der gute Hirte, er ist bereit für die Schafe zu sterben. Und Jesus sagt, das während einem Fest in Jerusalem und viele Juden hörten ihm selbstverständlich zu und die Pharisäer und Ältesten der Juden, die verfolgten ganz genau haarscharf, was Jesus sagt. Vielleicht hören sie ja etwas, dass sie ihr Vorhaben endlich einmal durchführen können, nämlich Jesus zu töten. Und eines ist sicher, sie verstanden, was Jesus mit dem guten Hirten sagen wollte, ganz genau. Sie wussten nämlich, dass schon die Propheten von diesem Hirten gesprochen hatten. In Ezekiel heißt es, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden wird, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Das wusste natürlich jeder Gelehrte, dass dieser Hirte, dass das der Messias sein musste, weil als Ezekiel das schrieb, war David schon lang gestorben, der König David. Sie wussten also ganz genau, dass sich Jesus damit als dieser Hirte offenbarte, den Ezekiel ankündigt. Der Nachkomme Davids, der einmal auf dem Thron Davids regieren wird, der Messias, der das Volk Israel erlösen wird. Aber vielleicht war es für sie etwas schwieriger herauszufinden, wen Jesus mit den Hirten, die für Lohn arbeiten, meint und wen er mit dem Wolf meint, der die Herde bedroht. Was meint ihr? Wen meint Jesus, wenn er von den Hirten spricht, die für Lohn arbeiten? Wer ist das? Also, die mein Predigtmanuskript jetzt haben, die haben natürlich einen Vorteil. Wer ist das? Die Schafe sind das Volk Israel. Das ist ja klar ein Bild fürs Volk Israel. Jesus ist der gute Hirte. Wer sind dann die Hirten, die für Lohn arbeiten? Nein, die haben nicht für Lohn gearbeitet in dem Sinn. Es sind die Priester und Leviten. Denn die Priester und Leviten sind die Leute, die von Gott eingesetzt sind und deren Belohnung geklärt war, was die bekommen, für ihren Dienst, für das Volk Israel zu sorgen. Sie wurden dafür bezahlt. Sie sollen dafür sorgen, dass das Volk Israel versammelt bleibt um den Gott Israels. Das war ihre Aufgabe. Und wen meint er dann mit dem Wolf, der die Herde angreift? Indirekt. Ich sage indirekt, weil Jesus einmal etwas sagt in diesem Bezug. Das sind jetzt die Pharisäer und die Ältesten der Juden. Und Jesus sagte mal nur, Jesus ihnen ja mal sagte, als sie ihn angriff, ihr habt den Vater zum, habt den Teufel zum Vater. Das Pharisäertum hat die Priesterschaft in ihrer Funktion verdrängt. Die Priester sind davongelaufen und Leviten. Und die Pharisäer haben das Steuer übernommen. Die Pharisäer bestimmen darüber, was die Juden zu glauben und zu tun haben. Und sie entscheiden, wer aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Und wie stark die Macht dieser Pharisäer war, sehen wir bei verschiedenen Begebenheiten, so schreibt Johannes. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten, aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Das heißt, sie wären quasi ausgestoßen gewesen, also gesellschaftlich geächtet worden. Darüber haben die Pharisäer bestimmt, und man sieht diese Macht und wie diese Wölfe alles verdrängten. Die Hirten hatten versagt und haben die Herde den Wölfen überlassen. Und der gute Hirte wird das aber nicht machen. Er wird gegen die Wölfe kämpfen und er wird ihre Macht brechen. Er wird ihnen die Schafe nicht überlassen, selbst wenn es ihnen das Leben kostet. Jesus ist eben der Eigentümer dieser Schafe, wie er das seinen Feinden erklärt. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Jesus lebt in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater, dem Eigentümer der Herde, und zwischen den Schafen und dem guten Hirte besteht ebenfalls eine tiefe Beziehung. Die Schafe kennen ihn und er kennt die Schafe, und für diese verirrten Schafe gibt Jesus alles, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und tatsächlich wollten diese Wölfe, die Pharisäer und Ältesten der Juden, Jesus töten, um die Herde weiter tyrannisieren zu können. Sie planten die Ermordung von Jesus. Und das wissen wir alle, gelang ihnen schließlich. Jesus entzog sich diesen Angriffen jedoch nicht. Er war bereit, für seine Schafe zu sterben. Sie versuchten sogar einmal, Jesus zu steinigen, weil sie genau wussten, wer er war. Das ist nämlich interessant, weil Jesus fragt sie dann, als sie ihn steinigen wollten, sag mir doch noch, um welches gute Werk willen wollt ihr mich jetzt steinigen? Welches gute Werk? Und ganz verärgert antworteten sie, wir steinigen dich nicht wegen eines wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Sie haben also ganz genau verstanden, exakt, was Jesus von sich sagte, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie wollten das einfach nicht glauben. Aber sie wussten, von was Jesus gesprochen hat. Sie handelten nicht unwissend. Aber sie ließen dann ab davon, ihn zu steinigen, doch später gelang ihnen die Ermordung durch das Römische Reich. Sie setzten Pilatus, den römischen Prokurator, unter Druck. Sie sagten, wenn du Jesus freilässt, er wollte ihn ja freilassen, bist du nicht mehr Freund des Kaisers. Das war eine massive Drohung. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Mit anderen Worten, die jüdische Führerschaft hat sich gegen Pilatus gestellt und Pilatus gesagt, wenn du ihn jetzt freilässt, dann bist du kein Freund mehr des Kaisers. Und wir werden dafür sorgen, dass man das in Rom hört. Und so haben sie Pilatus in die Knie gezwungen und er hat dem Druck nicht standhalten können und hat Jesus hinrichten lassen. Der gute Hirte starb für seine Schafe am Kreuz. Er starb, damit seine Schafe von der Sünde frei werden können und nicht mehr dem Willen selbstsüchtiger Menschen ausgeliefert sind. Petrus greift diesen Gedanken in seinem Brief auf. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jetzt haben wir durch Jesus die Freiheit bekommen, nicht mehr der Sünde zu dienen, nicht mehr auf Menschen hören zu müssen, die eigentlich nur Verirrung bringen, sondern jetzt haben wir einen guten Hirten. Er hat die zerstreuten, verwirrten und verirrten Schafe durch sein Opfer beschützt und gerettet. Wie Petrus schreibt, ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ja, Jesus ist der gute Hirte und er ist für seine Schafe gestorben. Jesus sagt den Israeliten noch etwas, das ihnen auch noch zeigen konnte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der erwartete Messias. Er sagt, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Jesus ist also nicht nur der Hirte der Juden. Mit dem Stall bezeichnet er das Volk Israel. Die Nation Israel, das Volk Gottes. Seine Schafe sind nicht nur im Volk Israel, sondern er hat noch andere Schafe, nämlich die Heiden, uns. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Messias der Juden kommt nicht nur für die Juden, sondern durch ihn werden alle Menschen gesegnet. Wie das Gott schon Abraham ankündigte, als er ihm sagte, durch deinen Nachkommen, und das ist Christus, sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also durch Jesus werden alle Menschen, egal welcher Nation, egal welcher Herkunft, gesegnet. Und Johannes schreibt das später noch ganz deutlich, Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Jesus ist also auch der Hirte von uns Heiden. Natürlich, das klingt bei uns alles so absolut selbstverständlich, ist es aber nicht. Er führt Juden und Heiden zusammen. Und das tat er ganz und gar freiwillig. Und das will er seinen Feinden auch in aller Deutlichkeit sagen, denn sie meinten, sie hätten die Macht. Und sie meinten, sie würden Macht über ihn ausüben können. Doch dem ist nicht so. Jesus sagt ihnen, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe. Ich gebe es hin. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Jesus gibt sein Leben freiwillig, jederzeit hätte er dem Kreuz entkommen können. Jederzeit gab es für ihn einen Fluchtweg. Man muss sich nur vorstellen, als sie Jesus gefangen nahmen, kamen die Soldaten und sie fragten, bist du der, den wir suchen? Und Jesus sagt, ja, und was passiert? Die fallen um. Die fallen einfach um. Ihr euch das vorstellen? Jesus hätte jederzeit seiner Hinrichtung entkommen können. Und er tat es aus Liebe zum Vater und für seine Schafe. Niemand nimmt mir das Leben, wiederholt er. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und diesen Auftrag will Jesus ausführen. Und damit hat er auch schon auf die Auferstehung hingewiesen. Denn er wird das Leben wieder empfangen. Der Tod und das Totenreich können ihn nicht zurückhalten. Das werden wir dann noch an Ostern genauer anschauen. Und so ist Jesus auferstanden und er ist und bleibt der Hirte seiner Schafe. Wir haben also bis heute einen Hirten, der auf uns Acht hat und der uns beschützt. Deshalb haben wir auch Jan gesegnet und den Segen Gottes erbitten, weil wir wissen, dass wir einen Hirten haben. Jesus ist bis heute aktiv. Er sammelt immer noch seine Schafe und wir als Christen und als Kirche sind daran beteiligt. Und er wacht immer noch über seine Schafe. Und Jesus sagt ihm nochmals in aller Deutlichkeit, dass er um seine Schafe kämpft und dass er sie um jeden Preis verteidigt. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich werde denen hinterher rennen und sie wieder aus dem Rauchen herausnehmen. Wie ein guter Hirte kämpft Jesus für seine Schafe, bis er sie ans Ziel gebracht hat. Es stimmt voll und ganz, was Jesus von sich sagt. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für seine Schafe herzugeben. Für jeden von uns ist Jesus gestorben. Und wer nun Jesus vertraut, der wird gerettet, wie Petrus bemerkt. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ich wünschte manchmal, dass das viel mehr Menschen wirklich verstehen. Seine große Sehnsucht nach Heilung, nach Unversehrtheit, nach einem guten Gewissen. Und Jesus schenkt uns das alles. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und er sorgt bis heute für uns. Bis heute ist er unser Hirte, denn Petrus fordert uns auf, alle eure Sorgen legt bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Weil er ein lebendiger Gott ist, weil er auferstanden ist, sorgt er für euch. Doch Jesus hat diesen Hirtendienst, bevor er zum Vater zurückging, auch an seinen Jünger übergeben. Sie sollen die Schafe weiter sammeln, sich damit beschäftigen und sie in der gesunden Lehre unterrichten. Und die Apostel haben diese Aufgabe der Hirten an die Verantwortlichen der Gemeinde übertragen. Den Gemeindeleitern von Ephesus sagt Paulus nämlich, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern auch der Heilige Geist, euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Auch hier wird das Hirtenbild von Herde und Hirte weitergeführt. So wollen wir uns auf unseren obersten Hirten konzentrieren, auf ihn hören, ihm nachfolgen, bis an den Tag, an dem wir ihn sehen werden. Und mit dieser Aussicht ermutigt Petrus die Christen, Jesus treu zu bleiben. Wenn der oberste Hirte erscheint, dann werdet ihr mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Und der Siegeskranz, das ist quasi bei den Sportanlässen, das ist ein Bild aus dem Sport, das war der Kranz, den der Sieger bekommen hat. Und wenn einer gesiegt hatte, dann war er einfach im römischen, griechischen Kulturkreis, war er einfach unglaublich angesehen, ähnlich wie heute. Erfolgreiche Sportler werden ja auch enorm angesehen. Und dieser Moment, praktisch Petrus denkt an diesen Moment, wo dieser Siegeskranz überreicht wird. Und wir schauen uns jetzt einmal so einen Moment an, wo jemand einen Siegeskranz bekommt, nämlich unser Roger Federer. Der bekommt einen Siegeskranz bei uns in das Pokal. Jetzt sehen wir mal, was das auslösen kann in einer solchen Situation. Das wären dann die Engel im Stadion. Hörschaden von Engeln.
Oh, what can I say? Oh, I don't know what to say. Like to congratulate Marcus first. Well done. And I hope you know how much this means to me.
Eine großartige Leistung Australian Opens. Und wir sehen, wie berührt Federer ist durch den Sieg. Wenn uns Jesus den Siegeskranz gibt, wir werden unglaublich berührt sein. Vielleicht wie er seinem Trainer gedankt hat, würden wir sagen, ich danke noch dir, dass du mich begleitet hast auf dem Weg mit Jesus. Wir werden dastehen. Himmlische Herrscharen werden sich freuen über jeden, der diesen Siegeskranz bekommt. Das ist die Perspektive unseres Lebens. Und ich kann euch sagen, der Pokal, vermutlich ist das 2006 Australian Opens, ich glaube, der ist irgendwo noch verstaubt jetzt im Moment. Aber der Siegeskranz, den uns Jesus gibt, der hält. Der hält für Zeit und Ewigkeit. Wenn der oberste Hirte erscheint, dann werdet ihr mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Was für ein großartiger Tag wird das sein, wenn wir Jesus, unserem obersten Hirten, begegnen und wenn er uns diesen Siegeskranz überreicht. Was für ein Tag. Ich bete mit uns. Vater, was wir in dieser Welt erreichen können an Anerkennung und Freuden, auch an Leistungen, die großartig sind, wie Roger Federer das erreicht hat. Aber nichts, wirklich nichts kann das übertreffen, was du uns einmal geben wirst. Kein Preis kann so beeindruckend und so groß sein wie dieser Siegeskranz, den du uns geben wirst. Und wir danken dir, dass du, Herr Jesus, ein guter Hirte bist. Du bist für uns am Kreuz gestorben, damit wir von unserer Schuld frei werden. Und du hast es nicht nur bei dem belassen, du bist auferstanden und du begleitest uns heute. Dir ist es wichtig, dass wir am Ziel ankommen, damit du uns diesen Siegeskranz auch überreichen kannst. Und ich glaube, wir werden noch viel betroffener sein als Roger über seinen Pokal. Wir werden nur staunen und nicht wissen, was sagen, weil wir so überrascht sind, was für ein großes Privileg es ist, dass du uns ans Ziel gebracht hast. Wir beten dich an. Amen.